With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Die zweite Aufnahme in der Länderspielpause. Ich bin Hanna Gobrecht und heute hier mit mir am Start Yannick Sorgatz. Guten Morgen, Yannick.
Guten Morgen, Hanna.
Ja, wir sagen guten Morgen, weil es Montag ist, der 13. Oktober, 9.36 Uhr. Borussia Mönchengladbach hat noch keinen offiziellen Nachfolger für Roland Wirkus gefunden. Borussia Mönchengladbach wird noch von Interimstrainer Eugen Polanski trainiert und Borussia Mönchengladbach hat am Freitag ein Testspiel gegen Preußen Münster mit 3:2 gewonnen. Ich war vor Ort mit meinem Kollegen Thomas Kruhlke. Und Yannick, du hast dich zu Hause um den Live-Ticker gekümmert und da vor allem in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein wildes Wechselspiel gehabt.
Ja, also ich nicht, aber Borussia natürlich. Und zum Glück, sage ich mal, gab es 5 Wechsel auf einmal. Ist auch nicht so leicht, aber da kann man dann einmal alle runterschreiben und es ist auch egal, wer jetzt für wen kommt, wenn eh die halbe Mannschaft ausgetauscht wird. Ja, das war so ein bisschen, na nicht die Essenz dieses Testspiels, aber ja eine, dass Borussia da die große, sag ich mal, Fohlenstall-Werkschau gemacht hat mit, ich glaube, 11 Spielern, die so Fohlenstall-Kontext haben, die auf dem Platz standen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgezählt, ob Rocco Reitz zum Beispiel mitgezählt wurde, der nun auch aus dem Fohlenstall stammt und aber ja schon lange bei den Profis dabei ist. Naja, und Hanna, man muss ja irgendwie vielleicht angesichts der Gesamtsituation sagen, dass Borussia Mönchengladbach ein Spiel gewinnt, ist jetzt auch nicht so irrelevant, oder?
Stimmt, so haben wir es gar nicht gesehen oder vermeldet. Wäre auch eine gute Zeile gewesen. Borussia kann doch noch gewinnen. Ja, ich glaube, natürlich in einer Länderspielpause sind die Ergebnisse zweitrangig. Ihr habt ja auch gesehen, wer in dem Spiel zum Einsatz kommt. Da geht es dann vor allem darum, dass Spieler wie Marvin Friedrich oder dann auch Florian Neuhaus mal 90 Minuten bekommen, beziehungsweise dann, ich glaube, bei ihnen waren es dann 70 und 80. Und das ist vielleicht, da bleiben wir auch ja direkt bei den Jungen, so ein bisschen die positive Nachricht des Spiels gewesen, dass eben Niklas Swieder und Vail Moya erstmals nach ihren Verletzungen, beziehungsweise bei Niklas Swieder war es ja das pfeifrische Drüsenfieber, was ihn da lahmgelegt hat, dass die erstmals wieder zum Einsatz gekommen sind. Und das ist dann so ein bisschen auch das Fazit, dass die beiden auch die einzigen sind, die man nach der Länderspielpause wieder im Dunstkreis der Profis beziehungsweise im Profitraining sehen wird, eben weil sie da zum Kader gehören. Bei Vail Moya, ja, ich will nicht sagen, es spitzt sich im positiven Sinne zu, aber da warten wir drauf, dass er jetzt auch mal wieder zum Bundesliga-Kader gehört und dann dürfte er, ich glaube, soweit würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, auch relativ schnell seine ersten Einsatzminuten bekommen, gerade auch, weil jemand wie Robin Hack vorne links eben noch ein bisschen ausfallen wird. Und es gab aber noch, wenn ich da zum Beispiel an jemanden wie Yannick Fritz Fleck denke, andere, die in der zweiten Halbzeit auf sich aufmerksam machen konnten und Wir müssen natürlich noch über die Torschützen sprechen.
Ja, wenn man nur auf die Torschützen schaut, dann hätte man ja denken können, es war so ein U23, U19 Spiel, vielleicht sogar Premier League International Cup, der geht ja bald wieder los, wenn Borussia dann auf der Insel unterwegs ist und erstes Spiel, glaube ich, bei West Bromwich Albion, dauert auch nicht mehr so lange jetzt. Ja, ja. Zweimal Jan Urbich und einmal Yaya Manco Danfer. Der sagt vielen wahrscheinlich noch gar nichts, ist ein Deadline-Day-Transfer, verpflichtet. Ja, für wen genau kann man gar nicht so sagen, das ist ja sehr fluide heutzutage. Erstmal für die U19, denn für die U19 des Berliner AK hat er auch gespielt. Wahnsinnige Torquote, so viele Tore, dass ich jetzt gar nicht aus dem Kopf weiß, aber auf jeden Fall mehr Tore als Spiele in der vergangenen Saison. Und hat auch nahtlos angeknüpft in der U19 mit 4 Toren in 5 Spielen, hat schon sein U23-Debüt gefeiert und jetzt dann sozusagen binnen 5, 6 Tagen gleich bei den Profis auch noch sein Debüt im Testspiel. Er hat das 3:1 geschossen nach Vorlage von Fritz Fleck. Muss ich sagen, Hut ab, das war sehr uneigennützig, wie er da allein aufs Tor läuft und den Ball querlegt. War die sichere Variante, aber na, wenn man mit 18 da so bei den Profis aufläuft und die Chance hat, sich vielleicht selber in die Torschützenliste einzutragen, dann würde ich sagen, ist das schon bemerkenswert, dann auch abzulegen und diese Variante zu wählen, würde ich Fritz Fleck in dem Fall dann hoch anrechnen. Ja, das, sag ich mal, Hanna, waren so die wichtigsten Nebendarsteller in Sachen junge Spieler und Talente. Und bei Jan Urbich, dem Doppeltorschützen, würde ich mittlerweile sagen, na, Nebendarsteller ist er so langsam nicht mehr, oder?
Also es würde mich auf jeden Fall überraschen, wenn er da jetzt am Freitag nicht bei Union Berlin im Kader stehen würde. Und das, also allein das ich oder wir, du kannst da natürlich gleich auch deinen Senf zugeben, das über ihn sagen, ist ja schon ein richtiges Lob für ihn oder ein Schritt, der so gar nicht zu erwarten gewesen ist. Er ja, nutzt so ein bisschen die Gunst der Stunde, den Lauf, den er eben in der U23 hat, hat er jetzt mit dem Bundesliga-Debüt gegen Freiburg vorläufig gekrönt und natürlich für ihn jetzt die Chancen der Länderspielpause, sich in Abwesenheit von Spielern wie Tabakovic und Maschino, die ja mit ihren Nationalteams unterwegs sind, zu zeigen. Ja, und da hat er am Freitag dann auch eben die erste Chance genutzt. Auf Vorlage von Florian Neuhaus war das ja trocken abgeschlossen. Wir haben ja auch mit Eugen Polanski nach dem Spiel drüber gesprochen und da war auch so, ja, die Frage einfach nochmal so ein bisschen allgemein, wofür steht denn Jan Urbich jetzt auch bei euch, bei den Profis? Und da hat Eugen Polanski gelacht und direkt gesagt, Tore. Und das ist das, was er momentan zeigt, das, was er liefert. Und naja, ich glaube jetzt nicht, dass er bei Union Berlin Haris Tabakovic, der übrigens gestern Abend auch für die Nationalmannschaft getroffen hat, im Testspiel gegen Malta, dass er den jetzt ersetzen wird. Aber da ist ihm doch am Freitag durchaus der zweite Einsatz zuzutrauen, weil er sich das jetzt erarbeitet hat. Oder wie siehst du das?
Ich würde jetzt auch sagen, er zieht nicht vorbei an Tabakovic, aber man kann so latent mal diskutieren, was denn da für wen spricht. Also ich habe das letzte Woche auch einmal gemacht, da tauchte Urbich jetzt noch gar nicht auf, da ging es eher um die Frage mit Tabakovic oder ohne Tabakovic, also das Einzige, was ja feststeht, ist ohne Kleindienst, das wird noch dauern. Ich weiß, ihr wollt von uns eine genaue Prognose wissen, aber wenn der Spieler selbst nicht mal eine abgeben kann, dann können wir das schlecht tun, aber jetzt läuft ja der Oktober und es ist Mitte Oktober, Kleindienst hat noch kein Training mit der Mannschaft absolviert, man kann sich das ausmalen, wie lange das dauern wird, bis der A erstmals im Kader steht, dann sein Comeback feiert, dann vielleicht mal wieder in der Startelf steht und dann auch noch voll im Saft ist. Ich glaube da so richtig nicht dran, dass wir diesen Satz sagen werden, Tim Kleindienst ist bei 100% vor Weihnachten und wenn dann vielleicht irgendwie eine Woche vor Weihnachten. Denn ganz ehrlich, so lang ist es auch nicht mehr. So als Randaspekt, wenn ihr schon mal euch um Geschenke kümmern wollt. Also steht ja fest, Borussia muss ja irgendwen aufstellen im Sturm. Oder nicht, könnte man auch sagen. Man arbeitet da mit falschen Neunern, gar keinen Neunern oder irgendwie Florian Neuhaus in vorderster Front. Ich glaube aber bei einer Mannschaft, die sich so schwer tut mit dem Tore schießen, wäre es schon gut, einfach irgendwen zu haben, der dafür steht, ein Abschlussspieler zu sein. Und man kann ja viel auch gegen Haris Tabakovic sagen, aber das würde ich sagen, ist ja nun seine Stärke, wenn er in die Position kommt, zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt in dem Bereich, in der heißen Zone, dann hat er Qualitäten. Das Problem ist natürlich Passspiel, Zweikämpfe, Bälle festmachen, Tempo und. Alles auch nicht so doll. Hinten eher dann schon wieder, wenn er Bälle aus dem eigenen Strafraum köpfen kann. Aber Hanna, wenn wir jetzt mal so einen, sag ich mal, Stärken-Qualitätsvergleich bei Urbich und Tabakovic machen, haben wir ja ganz viele Bereiche, in denen wir wahrscheinlich Urbich sogar größere Stärken attestieren würden. Und bei Tabakovic ist es ja eher diese Inselbegabung, Abschlussspieler im Prinzip, klar, die ist auch schon im Profifußball und in der Erstklassigkeit bewährt, hat jetzt auch 2 Tore eben gemacht. Aber die lange Liste, da muss sich Urbich wahrscheinlich gar nicht mehr verstecken.
Es ist ja schwierig, wenn man jetzt sich mal alle Tore von Urbich anschaut, die er geschossen hat, ist ja jetzt schwierig, in der Regionalliga da an Statistiken wie so eine Heatmap zu kommen. Also wo ist der Spieler überall genau unterwegs und von welchen Punkten macht er denn im Vergleich zu Tabakovic seine Tore? Wenn man Tabakovic jetzt mal auf diesen 5-Meter-Raum beschränkt oder, sage ich mal, auf einen 7-Meter-Raum, den ihr euch jetzt mal virtuell denken müsst, dann ist das eben diese Inselbegabung. Ich habe mir auch die Tage nochmal, weil ich es einfach nochmal wissen wollte, hey, wie hat er da seine Zweitligatore gemacht, als er für Hertha BSC eben Torschützenkönig wurde? Da war auch der ein oder andere Elfmeter dabei, aber sonst ist es eben immer die Sache, dass er da rund um den 5-Meter-Raum unterwegs ist und damit Hereingaben gefüttert wird, die eben auch bei Gladbach zuletzt nicht so funktioniert haben. Und Jan Urbich, und das war eben bei diesem ersten Treffer zu sehen, den hat er ja so ein bisschen weiter von außen erzielt, ist jemand, der da ja im Strafraum flexibler unterwegs ist, der sich auch mal fallen lässt, der auch mal einen Ball verarbeiten kann. Klar, ich habe da auch direkt einen gegen Freiburg im Kopf, der ihm da, glaube ich, so ein bisschen versprungen ist. Aber auch das, was man im Training sieht, das kriegt er schon besser hin. Er ist jemand, den man da auch eben nicht nur in der letzten Linie einsetzen kann. Und was ich ihm noch gerade so ein bisschen auch als Plus anrechnen würde, er ist halt so unbekümmert, ne? Also er trägt jetzt auch nicht diese, weder die vergangene Saison von den Profis, wo er ja noch gar nicht im Verein war sogar, auf seinen Schultern, noch lastet an ihm irgendwie so der Saisonstart. Und ich glaube, dass es für ihn auch ein großer Vorteil ist, dass jetzt Eugen Polanski da ist. Gar nicht jetzt, weil man jetzt sagt, ja, Eugen Polanski ist jetzt der Spieler, der jetzt immer nur die Jungen einsetzt, sondern
Trainer,
einfach, weil
Trainer.
Das eben der der Trainer, nicht der Spieler, sondern weil die beiden ja jetzt auch einfach schon ein paar Monate zusammenarbeiten und Eugen Polanski eben der Trainer ist, unter dem Jan Urbich ja seine ersten Schritte so in Gladbach gemacht hat. Und ich glaube, das hilft zumindest auch, um in so einer Profikabine anzukommen und um vielleicht auch schnell so ein bisschen diese Akzeptanz nicht nur im Trainerteam, sondern dann auch eben in der Mannschaft zu bekommen.
Ja, und Jan Urbich hat doppelt so viele Tore in der Regionalliga zumindest erzielt wie die Profis in der ganzen Saison zusammen in der Bundesliga. Klar, es ist die 4. Liga, aber man erkennt so den Übertrag, den er eigentlich ganz ordentlich jetzt hinbekommt. Und ich glaube, das wird sich lohnen, da dran zu bleiben jetzt. So ein bisschen auch nach dem Motto, ja, warum auch nicht und was gibt es sonst für Optionen? Denn das muss man sagen, es gab ja beispielsweise bei Polanskis Premiere in Leverkusen die Variante mit Chuto Machino ganz vorne, der ja wirklich, ich will nicht sagen, eine traurige Gestalt bislang ist, aber jedenfalls keine glückliche bei Borussia. Er hat noch nicht mal ein Tor miterlebt auf dem Platz, geschweige denn, dass er selbst eins erzielt hat. 0-11 Tore in seiner Anwesenheit. Es gibt sogar noch einen Spieler, der ist schlimmer dran, Rocco Reitz mit 0-12. Das sind beides europäische Höchstwerte. Sowas kriegt Borussia gerade hin. Und ja, Machino war jetzt unterwegs. Er spielt sogar noch mit Japan, hat im ersten Spiel 12 Minuten gespielt, wird spät zurückkommen. Also da weiß ich schon, wer, wenn Tabakovic beginnt, wer dann die bessere Option ist, aus ganz nüchternen, objektiven Gründen wahrscheinlich. Da muss man sich jetzt gar nicht für irgendwen besonders ins Zeug legen. Deswegen, ja, Jan Urbich, einer der Gewinner der Saison, jetzt nicht nur im U23-Fokus, sondern Borussia weit. Und das einer gesagt hätte vor 3 Monaten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, wer nochmal? Ach, wen haben die geholt? Das ist ja oft so, muss man ja sagen, wenn diese externen Transfers kommen bei der U23, da muss man erstmal schauen, was haben die für einen Werdegang, wie haben die da auf sich aufmerksam gemacht, da sieht man, ah, Kickers Offenbach, okay, aber ja, kann am Ende dann ganz schnell gehen und ist ja zumindest mal eine positive Geschichte, die Borussia gerade schreibt.
Ja, vielleicht noch ergänzend, weil wir ja eben kurz über Danfer gesprochen haben, ich habe es hier vor mir, also der hat für den Berliner AK in 27 Spielen in der Nachwuchsliga, also einfach da, wo Gladbach 31. Dann halt auch unterwegs ist, hat er 31 Tore gemacht. Und das ist eine Quote, die ihn dann jetzt mal nach Gladbach gebracht hat. Natürlich auch vom Nachwuchsleistungszentrum einfach ein ganz anderes Level als beim Berliner AK. Und bei ihm gefällt mir so gut, da habe ich letzte Woche auch mit Thomas drüber gesprochen, wenn man jetzt über die Jahre echt schon viele Nachwuchsspieler im Training gesehen, aber wenn man sich da zum Beispiel an die ersten Profi-Trainingseinheiten von jemandem wie Semir Telalovic erinnert, der ja jetzt auch einen beeindruckenden Weg in die zweite Liga gegangen ist, da war jetzt jemand wie Danfer schon auch anders bereit. Also da geht es dann auch darum, wenn dann auf kleinem Feld eine Spielform stattfindet, dass er eben aktiv ist, dass er viele Ballkontakte hat, dass er wenig Ballverluste hat. Das hat er letzte Woche gezeigt. Wir hören aber jetzt hier auf, irgendwen zu früh zu sehr zu loben, weil, und das ist, glaube ich, manchmal auch gerade das Schwierige oder dann eben das Ernüchternde für so Spieler, sie waren jetzt oben dabei, sie durften sich zeigen, sie haben das auch gut gemacht, aber jetzt heißt der Alltag dann erstmal wieder U19 bzw. U23 und das Einzige, was ihnen das jetzt möglicherweise gebracht hat, erstmal, ist, dass sie in der nächsten Länderspielpause vielleicht wieder hochgezogen werden, vielleicht wieder ein Testspiel der Profis mitmachen können, wenn es das denn gibt und eben, du hast den Premier League International Cup angesprochen, da vielleicht die Chance bekommen, sich Ende Oktober international in Anführungszeichen zu beweisen.
Ich habe vorhin das Wort fluide genannt und das muss man ja wirklich den Borussen im Fohlenstall zugutehalten, dass das ja sehr locker im besten Sinne gehandhabt wird. So ein bisschen diesen Shift gab es vor, ist es 2 Jahre her oder gut eins? Nee, 2 ist dann schon her, als Kilian Saug und Niklas Swieder als B-Jugendspieler schon hochgezogen wurden in die A-Jugend. Das fand ich, war so ein erstes Zeichen, dass da so ein Umdenken stattfindet. Und jetzt mittlerweile kann man ja kaum, also bei manchen Spielern kaum sagen, welcher Mannschaft sie jetzt gerade zugehörig sind. Ich habe das bei Danfer ja gerade gesagt. Ja, der ist ja einfach, der ist für Borussia geholt worden. Der soll dann erstmal in der Mannschaft beginnen. Und wer weiß, wenn er es jetzt gut macht und Urbich weiter oben bleibt, dann ist er bald fester U23-Stürmer. Also man kann das gar nicht so prognostizieren. Man schaute eigentlich, glaube ich, von Woche zu Woche und das, immerhin muss man sagen, ist wirklich eine gute Sache. Da hat Mirko Sandmöller als Nachwuchsdirektor einiges angestoßen und Sascha Eichel gibt es ja noch als sportlichen Leiter in dem Bereich. Also ja, auch viele Leute, die sich da Gedanken machen, was die richtigen Entscheidungen sind und hat auch zur Folge, dass es jetzt schwer ist zu sagen, ja, die U19 spielt um die Meisterschaft oder nicht und die U17 kann irgendwie die Erfolge vom letzten Jahr wiederholen. Die U23 spielt oben mit, man weiß es nicht. Es wird sicherlich dann auch, weil die eine Mannschaft profitiert, die andere vielleicht mal leiden, aber das ist eingepreist und am Ende zählt das, was oben ankommt bei den Profis. Und Hanna, ich würde sagen, so ein bisschen liegt es ja auch daran, dass bei den Profis jetzt am Wochenende sehr wenig los war, dass wir jetzt Raum und Zeit haben, so über die jungen Spieler und ihre Testspielleistungen zu sprechen. Denn es ist schon, also es ist was passiert im Sinne von medial kam etwas auf, aber konkret hat sich ja bei den Profis in der vergangenen Woche wenig getan.
Ja, es war, glaube ich, Mittwochabend, als dann das erste Mal Ruven Schröder unter anderem von der Bild-Zeitung als Gladbachs Top-Kandidat ausgerufen wurde. Ich glaube, Yannick, wir können da ja mal ein bisschen zeigen, was sowas dann bei uns auslöst. Also natürlich haben wir da auch vorher Leute einfach kontaktiert, uns umgehört, welche Namen da gedroppt werden im Umfeld des Clubs einfach. Und dann hast du am Donnerstagmorgen, wie wir alle, auch versucht erstmal so ein bisschen das einzuordnen und zu prüfen. Aber du hast vor allem auch mit dem Kollegen von den Salzburger Nachrichten gesprochen, die ja RB Salzburg da ja ähnlich eng wie wir eben Borussia Mönchengladbach begleiten.
Genau, man hat ja viele Seiten und Richtungen, aus denen man es dann angehen kann. Ja, was können wir sagen? Ja, Top-Kandidat, Ruven Schröder. Top, aber nicht im Sinne von irgendwie Solo-Kandidat. Der einzige heiße, es gibt ja dann auch, ne, Sky hat das zum Beispiel gespielt, weiterhin Marinko Jurendic, ehemals FC Augsburg und wir sagen ja auch immer noch, vielleicht den großen Mr. X, der es dann werden könnte. Ruven Schröder, allem Anschein nach in der Pole-Position, aber es ist jetzt in den letzten Tagen auch nicht viel weiter durchgedrungen. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, das haben wir jetzt auch nicht rausfinden können, wo kam das jetzt her letzten Endes. Gibt ja eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Die anfragende Seite und die angefragte Seite, die dann vielleicht irgendetwas droppt, was durchgeklungen ist bei den Salzburger Kollegen. Das haben die auch geschrieben, dass Ruven Schröder jetzt nicht so ganz glücklich sein soll in Salzburg. Vielleicht Salzburg auch nicht mit ihm, das ist die Frage. Man muss ja sagen, die wirklich rosigen Zeiten sind da vorbei. Als man von 2006 bis 2023 14 Meisterschaften oder so geholt wurde, jetzt eben zweimal in Folge nicht, tut sich relativ schwer. Ja, dieses Geschäftsmodell ist natürlich auch eines, das so prototypisch ist für andere, diese jungen Talente so früh zu holen, dass sie dann auch schon sehr früh zum Einsatz kommen und entsprechend früh auch für großen Gewinn verkauft werden können. Das macht Salzburg jetzt nicht als einziger Club, das macht man immer noch ganz gut, aber zuletzt eben nicht mehr gut genug. Und Schröder ist ja vor einem knappen Jahr dorthin gewechselt von RB Leipzig, wo er Sportdirektor war. Und ja, Hanna, was wir jetzt so vernommen haben, also es würde jetzt sicherlich nicht daran scheitern, dass Ruven Schröder keine Lust auf den Job hätte. Klar, am Ende kann es an irgendwelchen Details scheitern, aber am meisten scheint es jetzt schon darum zu gehen, bekommt er die Freigabe von Salzburg und zu welchen Konditionen?
Genau, also es gibt ja dann auch, wenn jemand wie Ruven Schröder als Kandidat genannt wird, dann schaut man ja, bei welchen Vereinen war er tätig, mit wem hat er mal zusammengearbeitet, mit welchen Trainern, in welchen Clubs, mit welchen Leuten. Und ohne jetzt die Person zu nennen, die das gesagt hat, aber es gibt eine Person, die auch relativ nah dran ist am Bundesliga-Geschehen und die hat zu mir gesagt, Ruven Schröder, für den Job in Gladbach, da wird er sofort zu Fuß hinlaufen. Also natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern, aber eben auch aus den Gründen.
Vielleicht dauert es deshalb auch noch, weil er unterwegs ist gerade. Ist ja doch ein Stück.
Genau, vielleicht muss noch über die Berge. Diese Konstellation in Salzburg, die scheint da nicht so ganz zu passen. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die Vita von Ruven Schröder anguckt, also ohne, dass wir da jetzt Details kennen, aber dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass jemand, der dann sein Heimatland verlässt, so für den es die erste Auslandsstation ist, dass man sich da vielleicht, das werfe ich hier einfach mal als Spekulation rein, auch schon bei Vertragsunterschrift irgendeine Hintertür offen hält. Also man kennt das ja, ne? Hier, wenn aus Deutschland, aus der Bundesliga die und die Anfrage kommt, dann möchte ich, dass mir der Verein keine Steine in den Weg legt. Für Salzburg hieße das aber natürlich trotzdem, dass sie vor der Herausforderung stehen, auch mitten in der Saison einen Nachfolger zu finden. Ich finde die Konstellation, Yannick, auch ganz interessant, dass ja Ruven Schröders Assistent in Salzburg den Nachnamen Hacking trägt, aber den Vornamen Dieter, den trägt er nicht.
Nee, das ist aber sein Vater. Jonas Hacking ist da in Salzburg untergekommen. Ja, so ist die Fußballwelt und Ruven Schröder hat damals begonnen als Scout im weitesten Sinne in Nürnberg und da hieß der Trainer Dieter Hacking. Ja, so ist die Fußballwelt und dann war er Kandidat in Gladbach, um Sportdirektor zu werden. Man muss ja sagen, es ist jetzt ja der dritte Anlauf und das dritte Mal, dass Schröder sehr konkret im Gespräch ist. 2019 war das gut, da neigte sich Hackings Zeit schon dem Ende entgegen. Da suchte Max Eberl noch einen zweiten Mann. Ich meine, das war sogar die Verkündungs-PK, dass Hacking gehen muss zum Saisonende oder die Rose-Intronisation, ich weiß nicht, eins von beiden, da ging es um dieses Thema und der Name Ruven Schröder schwirrte herum. Das tat er dann nochmal Anfang 2022, als Eberl zurückgetreten war. Da war Schröder beim FC Schalke und hat sich dann dafür entschieden zu bleiben, dieses Projekt nicht so schnell wieder zu verlassen. Letzten Endes ist er dann doch relativ schnell gegangen, aber eben nicht zu diesem Zeitpunkt. Glaube ich, wäre auf Schalke auch gar nicht gut angekommen. Zu dem Zeitpunkt ist dann später schon nicht gut angekommen, als er gegangen ist. Deswegen hätte er Roland Wirkus werden können oder das werden können, was Roland Wirkus dann wurde. Jetzt könnte er das werden, was Roland Wirkus war, nämlich Sportchef in Gladbach. Und ich weiß nicht, wie es dir getan hat, ich bin auch wirklich unentschieden in alle Richtungen, klar. Man informiert sich dann ja nochmals intensiver. Es gibt sicherlich gute Argumente. Ruven Schröder sollte ein sehr gutes Netzwerk haben. Auch seine Einblicke jetzt bei Red Bull, die sollten sehr nützlich sein, weil das ja bei allem Hintergrund und wie kritisch man ihn sehen kann, schon sehr innovativ ist, sehr state of the art im Fußballgeschäft. Das sollte ihm nicht schaden. Er hat einfach auch hier Erfahrung. Er macht das jetzt schon sehr lange, hat viele verschiedene Clubs kennengelernt. Andere würden jetzt sagen, ja, doch zuletzt ein bisschen viele Clubs kennengelernt. Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe ein Interview von ihm gesehen, das war bei Sky Austria und jetzt eben schon in der Salzburger Zeit und da beginnt dieses Video einfach damit, wie er so eine Dose öffnet und naja, die Sponsor, das sponsorbezogene Getränk erstmal trinkt, so einen Schluck nimmt und dann beginnt das Interview. Ich dachte also, was ist das denn für Product Placement? Das fand ich schon krass, gut, das nur am Rande. Wobei das ja schon auch eine Frage ist, wie würde das ankommen, dass jetzt eben dann einer aus dem RB-Kosmos kommt. Gut, inzwischen hat Borussia auch ja schon einige gehabt, die daherkamen, eben Marco Rose, der erwähnte beispielsweise. Naja, das ist ein Punkt und ja, darüber hinaus würde sich ja noch die Frage stellen, was das dann für die Zukunft heißt, für einen möglichen zweiten Mann. Würde dann doch zeitnah ein Sportdirektor unter ihm kommen? Also gibt auch noch einige Fragen zu klären. Wir halten fest, einstweilen, Hanna, ist Ruven Schröder der Top-Kandidat. Das ist das Label, was wir ihm jetzt geben können. Ich will euch jetzt nicht versprechen und mich nicht festlegen, dass jetzt heute oder so nichts passiert. Ich habe es zumindest jetzt nicht im Gefühl und es bahnt sich nicht konkret an. Aber am Ende, ja, wenn es eine Einigung gibt, kann es immer doch sehr schnell gehen.
Genau, das war ja das, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, da reichen dann unter Umständen auch nochmal 3-4 Stunden intensiver Austausch und dann kann sich da plötzlich alles ergeben. Ruven Schröder würde ja zumindest altersmäßig auch in die Schiene der Verjüngung passen. Er ist 49. Was, du hast es ja auch schon angedeutet, ich habe dann ja auch, man liest ja dann auch in gewissen Foren oder Kommentare oder man kriegt es auch einfach privat mit, wenn man sich mit Gladbach-Fans austauscht. Da kommt ja dann auch das Argument, ja, aber wir können da jetzt nicht jemanden von RB holen, wo ich dann aber auch sage, ja, aber Leute, also was wollt ihr denn? Wollt ihr einen neuen Sportdirektor und jemanden, der aber doch schon auch in der Bundesliga an anderen Stationen gezeigt hat, dass er auch mit weniger Geld gute Arbeit leisten kann. Also kannst du jetzt auch nicht als Borussia Mönchengladbach erlauben, bei jedem zu sagen, ja, aber da passt mir das nicht, da passt mir die Frisur nicht, da passt mir das Alter nicht, da passt mir der Verein nicht.
Wobei man muss jetzt scherzhaft sagen, frisurmäßig ist ja das Profil relativ klar definiert, wenn ich mir so die ganzen Kandidaten anschaue.
Stimmt, guter Punkt. Ich glaube, wenn man auf seine Arbeit in Deutschland schaut, dann kann man ja wahrscheinlich so ein bisschen die Zeit in Mainz am besten bewerten. Einfach, weil er da halt ein paar Jahre gearbeitet hat und dadurch dann auch, ja, ich glaube 4 Jahre, 4,5 Jahre war er da. Das ist, was dann am eindrucksvollsten war oder wo man sagen kann, okay, da konnte er einfach über Jahre was gestalten. Ich erinnere mich da an Transfers, die ja in Gladbach zuletzt auch gefehlt haben. Von jemandem wie Diallo, der wurde für 5 Millionen von Monaco geholt und dann ein Jahr später für 28 Millionen verkauft. Es ja, gibt Spieler wie Gabama, ja. Genau, oder so. Guck mal, da zeige ich nochmal, dass meine Französischnote trotz 4 Jahren Französisch in der Schule wohl nicht so gut war. Ja, und also da hat mich in Mainz, das war so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, beeindruckt, dass eben unter der Zeit von Ruven Schröder die es geschafft haben, die Spieler zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Das, was in Gladbach zuletzt auch gefehlt hat, was man sich auch wieder wünschen würde und dass da eben ja Ruven Schröder auch gezeigt hat, dass er sich nicht scheut, Spieler aus dem Ausland zu verpflichten, was ja in Gladbach, da sind wir uns ja einig, auch wieder mehr kommen muss. Und dass man eben nicht nur auf dem Zielmarkt erste, zweite Bundesliga unterwegs ist, um diese Garantiespieler zu bekommen.
Genau, das würde ich ihm zugute halten. Gleichzeitig habe ich aber bei der Mainz-Bilanz dann sportlich gedacht, so richtig ist es nicht vorangegangen. Und was ja auch viele jetzt dann...
Und Trainer.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Was viele, die jetzt dann, als das Gerücht aufkam, sich damit beschäftigt haben, irritiert, ist so seine Trainerwahl. Auch, dass er dann auf Schalke auf Frank Kramer gesetzt hat. Ja, das konnten, glaube ich, wenige nachvollziehen und ist ja auch wirklich nicht gut gegangen. Und Mainz dann auch, die Sache mit lange an Schwarz festgehalten, dann das Experiment mit Lichte und dann kam Bayer Lorzer. Also das hat irgendwie auch alles gedauert und ging nicht so richtig voran. Jetzt könnte man sagen, okay, im besten Fall muss er ja erstmal keinen Trainer suchen in Gladbach, wenn das jetzt nicht seine große Stärke ist. Also man wird bei jedem Kandidaten natürlich ein Für und Wider finden. Jetzt ist Schröder halt, ne, weil es medial geleakt wurde, der so richtig durchgescannt wurde einmal in den vergangenen Tagen. Und ja, wir sind gespannt, wie sich die nächsten Tage entwickeln, ob dann schon vielleicht wirklich was passiert vor dem Unionsspiel. Auszuschließen ist es nicht. Tangiert jetzt natürlich das sportliche Geschehen nicht so richtig. Also klar, wäre natürlich dann etwas, was vielleicht auch so den Fokus ein bisschen von der Mannschaft nimmt. Kann man auch positiv sehen, dass man einfach merkt, an der wichtigen Stelle geht was voran. Die Mannschaft kann sich schön auf ihren Job konzentrieren und da in Union, bei Union vielleicht den ersten Sieg holen. Aber wenn es dann halt nächste oder gar übernächste Woche ist, dann ist es halt auch so. Und würde auch noch genügen mit Blick eben auf die Wintertransferperiode und das, was da ansteht. Und Hanna, es gibt ja so ein Thema, wir haben ja den großen Baustellenrundgang hier schon mehrmals gemacht, die großen Baustellen, die es gibt, die To-Do-Listen definiert, und eins ist so ein bisschen fast schon untergegangen. Klar, wir reden über Transferperiode, wir reden über mediale Kommunikation, um ein neues Gesicht für den Verein, aber ich finde, dieses Thema Verträge ist auch noch eins, wo es jetzt zuletzt gar nicht voranging, denn in einem Herbst, in dem man keine Spieler holen kann, kann man ja zumindest Verträge verlängern.
Ja, das ist ja jetzt so die Zeit nach der Sommertransferperiode. Da ist es, glaube ich, mal für 2, 3, 4 Wochen etwas ruhiger, aber dann geht eben der Blick schon nach vorne und dann werden die internen Transfers getätigt. So war es zumindest bei Borussia in den vergangenen Jahren sehr oft. Da wird auf die auslaufenden Verträge geschaut und du hast es gesagt, gerade ist niemand da, der dafür hauptverantwortlich ist. Und du hast es herausgearbeitet, Yannick, Gladbach ist von allen Bundesligisten der Club, der die meisten Spieler unter Vertrag hat, die nur noch bis wann Vertrag haben?
Nee, andersrum.
jetzt verwirre ich nicht nur dich, sondern auch alle draußen. Jetzt,
ja, man kann sich ja auch immer so drehen und wenden, wie man will. Ne? Also nee, Borussia hat die zweitwenigsten unter Vertrag, die mindestens bis 28 gebunden sind. Also es fehlt an der Langfristigkeit, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht gezählt, also es sind einfach sehr viele, nämlich 20, die 26 oder 27 auslaufen. Also nicht die Spieler, sondern die Verträge.
Ich wollte gerade sagen.
Das sind auch einige.
Das ist die einfachere Variante.
Genau, mit dieser großen Ballung auf 27, wo man natürlich immer sagen kann, ja, also fürs nächste Jahr geht es anderen Vereinen deutlich schlechter, das muss man sagen, ja, stimmt, und es sind ja auch dann jetzt Leihverträge inkludiert bei den 26ern oder eben Tobi Sippel, das heißt wenige Projekte, wo man jetzt wirklich ran muss, weil man sagt, okay, da droht irgendwie ein großer Verlust durch einen ablösefreien Abgang, wie bei Luka Netz beispielsweise. Aber diese 27er ballen sich schon sehr. Da gibt es auch einige natürlich, bei denen man sich das erstmal anschauen muss, wie jetzt ein Shio Fukuda oder Noah Pesch, die verliehen sind. Aber was Lukas Ulrich zum Beispiel angeht, der einen großen Marktwertgewinn hatte in den vergangenen Monaten, da gibt es ja auch schon lange Berichte eben über laufende Vertragsverhandlungen. Das hat Roland Wirkus uns auch noch bestätigt, bevor er dann zurückgetreten ist. Also nicht kurz davor, sondern ein paar Tage und Wochen davor, dass das einer der Kandidaten ist. Das bleibt alles so ein bisschen liegen, und wenn es jetzt eben noch knapp 2 Jahre sind, bis ein Vertrag ausläuft, dann geht es eben darum, im nächsten Sommer zu verhindern, dass man den riesen Druck hat, entweder einen Verkauf hinzubekommen oder den Spieler noch zu überzeugen, denn sonst würde er eben mit auslaufendem Vertrag in die Saison gehen. Das will man verhindern. Ich sag mal, das ist so das Co-Itakura-Szenario, was man jetzt in diesem Sommer hatte. Deswegen, ja, ist das eine lange Liste zum Abarbeiten. Aber ja, der Neue, der kommen würde, der käme ja auch nicht, um erstmal so ganz langsam reinzugleiten und eingearbeitet zu werden, sondern der muss sich auch direkt richtig an die Arbeit machen, hat einiges zu tun. Denn bei allem, was so lang- und mittelfristig ist, Hanna, kurzfristig ist die Lage jetzt auch nicht besonders rosig, denn Borussia steckt mitten im Abstiegskampf. Borussia ist noch sieglos. Borussia ist sieglos seit Ende März in der Bundesliga. Und dieses Spiel bei Union Berlin, muss man sagen, ist dann halt Kapitel 1, 2, 3, je nachdem, wann man angefangen hat zu zählen, im Abstiegskampf. Denn da ist Borussia jetzt so lange drin, bis sie draußen sind.
Den Satz merken wir uns. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Ne? Und mein Gefühl diese Woche ist ähnlich. So Freitagabend, Union Berlin, alte Försterei, puh, das wird eine Aufgabe für Gladbach. Wenn man sich aber die Saison bisher auch von Union Berlin anschaut, dann ist es ja irgendwie auch so eine Wundertüte. Also Stabilität, würde ich jetzt sagen, ist da auch noch nicht drin. Es gab zum Auftakt diesen Sieg gegen Stuttgart, dann hat man gegen Dortmund und Hoffenheim verloren, dann dieses wilde Spiel Sonntagnachmittags, 4:3 Sieg bei Eintracht Frankfurt. Dann spielt man 0-0 gegen den HSV, das hat Gladbach auch gemacht. Und dann verliert man am Wochenende vor der Länderspielpause in Leverkusen, wo man ja jetzt auch sagt, das sind nicht die Teams, die Union Berlin schlagen muss. Aber gerade aufgrund dieser Ergebnisse fällt es mir sehr schwer, da jetzt ja diese sportliche Einordnung zu finden. Man muss ja aufgrund der Tabellensituation sagen, für Gladbach ist es ein Pflichtsieg, aber du hast gesagt, seit März kein Sieg, deswegen wäre es ja eigentlich auch vermessen, das so auszurufen, weil man ja weiß, dass man es nicht erwarten kann. Also mich würde ein Sieg von Borussia Mönchengladbach am Freitag sehr überraschen.
Ja gut, es liegt wahrscheinlich jetzt auch so an der Macht der Gewohnheit und die besagt eben, dass Borussia selten Fußballspiele gewinnt, außer eben Testspiele in der Länderspielpause. Ist ja auch ganz interessant, dass Union gegen 1, 2, 3, 4 Gegner, das war jetzt kein Florian Neuhaus-Witz, ich habe einfach mal gezählt und die Lösung war 4, gegen 4 Mannschaften gespielt hat, gegen die Borussia auch schon gespielt hat, eben aber Siege gegen Frankfurt und Stuttgart und das Unentschieden gegen den HSV sind also 7 Punkte aus diesen 4 Spielen und Borussia hat 2 geholt. Sprich, gegen vergleichbare Gegner einfach eine bessere Figur abgegeben. Gegen Frankfurt auch 4 Tore geschossen, aber halt nur 3 kassiert, nicht 6. Dann gewinnt man eben ein Fußballspiel. 0-0 gegen Union, sogar das identische Ergebnis. Und ja, dieser Sieg gegen Stuttgart, der nicht, das war sehr Union-typisch, da dachte man schon, Mensch, sind die zurück, so unter wie unter Urs Fischer, 0,3 Expected Goals zu 0,17, trotzdem 2-1 gewonnen, Borussia gegen Stuttgart ja im Plus, das war ja so ein bisschen das Ding, dass man sagt, okay, erinnere mich an den Satz von Roland Wirkus, wenn man annimmt, man gewinnt die schlechten Spiele schon nicht, dann sollte man wenigstens die guten gewinnen, hat man in Stuttgart nicht getan, deswegen war das so ein bisschen alarmierend und wenn man diesen Vergleich zieht, würde ich sagen, untermauert das deine These, dass das nicht einfach wird am Freitag.
Ja, und Union Berlin hat den, ich will nicht sagen, Jan Urbich der Stunde auch für sich entdeckt, weil Ilias Ansar eben aus der zweiten Liga von Paderborn kam. Da war er hat er in den letzten 2 Jahren eben auch fleißig Einsätze gesammelt, hatte letzte Saison als Stürmer 6 Tore und steht jetzt nach 6 Spieltagen bei 4 Toren. Also das ist jemand, der ist 20 Jahre jung, auf den Gladbach da auf jeden Fall aufpassen muss am Freitag. Wollen wir denn, Yannick, weil ich hätte gerade schon fast genannt, die Verteidigung genannt, die sich da besonders um Ansar kümmern muss, wollen wir davon vielleicht so ein bisschen zum Personal bzw. dem Aufstellungstipp kommen?
Das sollten wir tun.
Aufstellungstipp.
Ich kann da auch gerne vorlegen, wenn du magst. Jetzt sehe ich diesen Aufstellungstipp und ich glaube, das wird an mehreren Positionen so ein bisschen Thema sein, komplett im Schatten dieser Länderspielpause. Also im Tor, klar, Moritz Nikolas, der hatte auch Zeit in Gladbach, sich mal ein paar freie Tage zu gönnen. Und davor in der Viererkette sehe ich jetzt im Vergleich zum Freiburg-Spiel auch keine Änderungen. Also da spielen für mich Skelly, Elvedi, Dix und Netz weiterhin statt Ulrich.
Ja, nicht nur, weil ich jetzt nicht einfach sagen will, ja, sehe ich auch so, sondern weil ich es wirklich so sehe, habe ich im Gefühl, dass beim Gastspiel in Berlin, Polanski sich ja sowieso hinten links zwischen 2 Berliner Jungs entscheiden kann, aber dass die Wahl dann auf Lukas Ulrich fallen wird, weil ich muss sagen, Freiburg war jetzt nicht schlecht von Netz, aber jetzt auch kein Spiel, wonach ich sage, okay, jetzt ist er irgendwie 60-40 vorne, vor Ulrich. Das ist ja so dieses 50-50-Duell und na, je nachdem, wie man die Münze wirft, ist der eine oder andere gerade vorne. Ulrich fand ich in der U21 gegen Griechenland eigentlich wirklich gut, sowohl defensiv als auch offensiv, trotz der Niederlage. Jetzt kennen wir noch nicht seinen Auftritt in Nordirland, da spielen die Deutschen heute Abend, beide deutschen Mannschaften, ja, ganz interessant. Und ja, man kann ja immer viel über Momentum, Erinnerungen und Reproduktion von positiven Ereignissen reden. Ich finde jetzt schon diesen Faktor, erstes Bundesligator bei Union, dieses tolle Erlebnis im Februar, war es, glaube ich, von Ulrich. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist eher ein alte Fürsterei-Spieler als Luca Netz. Deswegen würde ich sagen, am Freitag spielt Lukas Ulrich hinten links.
Okay, das Union-Tor oder das Tor bei Union darf da meiner Meinung nach keine Rolle spielen, aber ich verstehe trotzdem deinen Gedankengang. Gerade Fußballer sind ja dann auch immer sehr abergläubig und für sowas zu haben, Luca Netz, der hat ja jetzt auch gegen Münster nicht wirklich für sich werben können. Also da ging bei Borussia allgemein sehr wenig über die linke Seite, auf der dann auch Well Moya gespielt hat. Ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Und jetzt wird es davor vielleicht ein Ticken interessanter. Da würde ich dich einfach mal mitnehmen in meine Gedanken.
Danke.
Da, da bestand die Doppel-6 zuletzt ja aus Sander und Engelhardt. So, jetzt war mein Gedanke, okay, wenn jetzt Franck Honorat fit ist und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er diese Woche einfach sein Pensum steigert, dann könnte man ja theoretisch sagen, okay, Sander raus, reiht dann von dieser halbrechten Position nach hinten und Honorat rein, weil sobald er fit ist und Flanken schlagen kann, muss er spielen. So, jetzt ist aber die Sache, ich habe eben nochmal genau nachgeschaut, Franck Honorat war jetzt 4 Wochen raus. Den sehe ich dann jetzt am Ende doch nicht in der Startelf. Was meinst du?
Nee, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, weil er jetzt ja nicht 4 Wochen irgendeinen Riss oder Anriss hatte und dann weiß man, okay, so ist der Ablauf und dann ist Teilintegration, dann geht so und so weiter, sondern es war ja immer so ein von Woche zu Woche schauen und sowieso für ihn ein problematisches Jahr. Wenn wir ehrlich sind, ist er so richtig noch gar nicht in Schwung. Es begann ja am, 3. Januar, so um den Dreh, als Niklas Wieder ja auf ihn draufgefallen ist, so ähnlich kann man es sagen, und er dann diesen Haarriss im Fuß hatte und, ja, kam nicht richtig in Schwung, deswegen vor dem Hintergrund sehe ich ihn da gar nicht in der Startelf und ich sehe auch so oder so, würde es auch erstmal also quasi so rum verargumentieren, nicht Sander oder Engelhardt aus dieser Doppel-6 verschwinden, denn das fand ich zum einen gegen Freiburg sehr ordentlich und individuell einfach Sander gegen Münster wirklich stark. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, weil so viel über die Jugend zu reden war. Aber der war ja nun einer, der gar nicht spielen musste, weil er jetzt super viel Spielpraxis nötig hat. Aber das war so ein richtiger Chefauftritt, würde ich es mal nennen. Vorne wie hinten, kommunikativ, am Ball wirklich sehr nach vorne gerichtet, immer schnell aufgedreht, auch mal einen Pass in den Druck reingespielt und ja, einfach angetrieben, so wie man sich das auch in der Bundesliga wünschen würde. Und Engelhardt ist ja so ein Stabilisator-Typ, einfach ein sehr zuverlässiger Sechser, der da keine Überdinge macht und das, was er macht, aber sehr zuverlässig. Jetzt würden viele sagen, warum wollte der immer Julian Weigel weghaben, der Sorgatz? Wenn doch eigentlich Engelhardt, wenn seine Engelhardt-Beschreibung so klingt, als wenn er über Julian Weigel spricht. Aber ich würde sagen, gerade noch ein Tick zuverlässiger und vielleicht dann doch aber an den richtigen Stellen mit etwas Risiko. Also Sander Engelhardt sehe ich als Doppel-6 für Freitag und dann ist es wahrscheinlich das Glück von Rocco Reitz, dass es bei Honorat nicht reicht und dementsprechend wären wir dabei, dass im Mittelfeld so alles beim Alten bleibt. Eben diese Variante, dass Reitz auf dem rechten Flügel aufläuft.
Genau, und nichts zu verändern im Zentrum oder zumindest jetzt mal im Herz des Zentrums, also auf der Doppel-6, würde ja auch Eugen Polanskis Devise entsprechen, das Zentrum dicht zu halten und auch eben da auf Kontinuität zu setzen, weil da brauchst dann auch einfach zwischen Sander und Engelhardt vielleicht noch das ein oder andere Spiel, bis das besser klappt oder also bis diese einfach, ne, die haben ja jetzt auch schon beide ihre guten Bundesligaspiele gehabt, aber dass es einfach so als Duo nochmal stabiler ist und eben dann auch der Mannschaft hilft. Ja, Reitz auf dieser halbrechten Position, von der er ja aber auch seine Flanken schlagen kann, die bisher vor allem in der U21 gefährlich waren. Florian Neuhaus ist für mich mit der, also wenn wir jetzt mal von der Viererkette absehen, aber mit der gesetzteste Spieler, weil er da gegen Freiburg einfach gezeigt hat, dass er einer der wenigen ist, die dann doch über die fußballerischen Momente kommen können. Das war auch gegen Münster zu sehen. Das hieße ja, dass auf links weiterhin Kastrop beginnen würde. Und jetzt muss ich auch wieder mit ein paar Abers zuerst kommen, weil eigentlich, weil Jens Kastrop am Dienstagmittag noch für die Nationalmannschaft im Einsatz sein könnte, kann ich mir vorstellen, dass er am Freitagabend mit der ganzen Reiserei etc., wo man auch noch nicht weiß, ob er überhaupt am Abschlusstraining teilnehmen kann oder in welchem Zustand, wäre er für mich ein Kandidat, der, ja, über den man vielleicht nachdenken müsste, dass er rausrotiert. Aber, naja, kann man sagen, er ist jung, er war zuletzt einer der Positiverscheinungen und denjenigen, den ich dann vielleicht da sehen würde, Maschino, ja, der spielt am Dienstagmittag Mittag auch noch. Also bei dem hast du das gleiche Argument. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt eine Chance für Maschino sein könnte, weil er eben die gleichen Reisebelastungsstrapazen etc. wie Jens Castrop hat.
Man könnte ja sagen, was so gegen den Ball das angeht, ist Kevin Stöger ja 10 Jahre älter als Jens Castrop, aber das ist ja ein Bereich, wo man ihm am wenigsten absprechen kann. Plus, wenn wir dann sagen, okay, Borussia muss da Flanke um Flanke in den Strafraum schlagen, weil wahrscheinlich wir beide davon ausgehen, dass Haris Tabakovic da vorne steht. Mein Gott, ja, dann kommen halt sehr viele Halbfeldflanken von links von Kevin Stöger, von rechts von Rocco Reitz und dann ist das der Ansatz gegen Union. Sieht dann vielleicht nicht super aus, aber führt an der richtigen Stelle vielleicht zum Erfolg. Und ja,
warte kurz, hast du jetzt, bin ich gerade nicht mitbekommen, siehst du jetzt Kevin Stöger da? Oder?
Ach so, für mich wäre, genau, ich wollte sagen, für mich wäre, wenn ja, du sagst, ne? Castrop ist zu gejetlaggt, dann sehe ich da Kevin Stöger, wobei ich da jetzt auch nicht die Mega-Empfehlung im Testspiel gesehen habe, da hat er ja auch eher rechts gespielt. Gegen Münster wollte ich nur sagen, das wäre die Option, und aber also unterm Strich würde ich sagen, Jens Castrop soll ich nicht so anstellen. Wird er auch nicht, glaube ich, weil da ist er nicht der Typ für. Und dann geht's halt gefühlt aus dem Flugzeug in die alte Fürsterei.
Genau, und danach hat er ja das Wochenende mit ein, zwei freien Tagen, wo er sich dann erholen kann. Jetzt fragt ihr euch, hey, es gibt doch noch Gio Reyna. Jo, den gibt's. Der hat jetzt im Training ähnliche Fortschritte gemacht wie Franck Honorat, war da vergangenen Donnerstag das erste Mal wieder dabei. Aber Yannick, ich glaube, bei ihm sind wir uns ja noch sicherer als bei Franck Honorat, dass der eigentlich für die Startelf, nachdem er jetzt echt ein paar Wochen lang in Watte gepackt werden musste, leider aufgrund seiner, es ist ja beinahe auch schon tragisch, diese Verletzungshistorie mit immer wieder der Muskulatur, die da betroffen ist, vor allem im Oberschenkel. Also das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, dass der am Freitag beginnt. Vielleicht würde es Union genauso überraschen wie mich dann.
Ja, aber ich glaube, das ist der, da ist quasi der Überraschungseffekt das Risiko nicht wert in dem Fall. Wahrscheinlich auch nicht bei Franck Honorat. Deswegen, Hanna, ich glaube, da wir uns ja auf Tabakovic jetzt stillschweigend vorhin festgelegt haben, ne?
Ja.
Sind wir dabei, dass du gar keine Änderung vornimmst und ich so eine anrege und die lautet aber Ulrich für Netz, wo viele sagen könnten, ja mein Gott, welcher Linksverteidiger aus Berlin nun da spielt, ist egal, weil sie sich profilmäßig auch so ähnlich sind. Ja, kann man so sehen. Deswegen sind wir bei ja im Schnitt 0,5 Änderungen in der Startelf und Never Change Team, das 0-0 gespielt hat. Womit wir bei der Frage sind, wie geht das nächste Spiel aus? Das am Freitag bei Union Berlin.
Kann ich gerne auch wieder vorlegen. Mein Tipp 2-1 für Union.
Ich glaube, Borussia ernährt sich mühsam, aber immerhin ernährt sie sich und es gibt ein 1-1.
Okay, wir sind gespannt. Ich werde da sein am Freitag, fällt mir gerade ein. Ich fahre diese Woche noch nach Berlin.
Denk dran, nicht vergessen.
Ja, soweit habe ich jetzt noch gar nicht vorausgeschaut. Ich freue mich, muss ich sagen, weil aus terminischen Gründen in den letzten Jahren, mal war ich im Urlaub, mal hatte ich ein freies Wochenende, mal kam was anderes dazwischen. Es wird mein erstes Mal an der Alten Fürsterei sein, also ein Stadionpunkt für mich sozusagen.
Ich war auch erst einmal da, tatsächlich. Da war Borussia Tabellenführer und hat die Tabellenführung mit einer Niederlage verteidigt. Those were the days, 2019.
Okay, verrückte Geschichten da in Köpenick. Gut, Yannick, ich würde sagen, wir haben erstmal alles soweit besprochen. Wir werden dranbleiben in der Frage, wer wird der Nachfolger von Roland Wirkus? Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Training, aber nicht um Sport zu machen, sondern um am Rand zu stehen, zuzuschauen
und
euch da draußen dann zu sagen. Genau.
Leuten beim Sport zu schauen.
Genau, Leuten beim Profisport zuzuschauen. Auch wenn es, jetzt würden andere sagen, manchmal gar nicht wie Profisport aussieht. Das ist auch bisher eine Geschichte der Saison.
Ja, aber ich muss sagen, das Training sieht ja oft mit am besten aus. Aber und das, was auf dem Feld dann gut aussah, das brachte noch nicht viele Punkte ein. Deshalb würde ich sagen, steht über allem das große Wort mit A, nämlich Abstiegskampf. Und ich bleibe dabei, da ist man so lange drin, bis man eindeutig raus ist. Und das könnte eine Weile dauern. Also, ja, dir viel Spaß erstmal am Borussia Park und dann in Berlin. Und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.